Der Märchenschrottcast.
Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
Eine unwissenschaftliche Analyse.
Mit Maria und Felix.
Diesmal aus dem Boden gestampft, Hans und die Bohnenranke. Hans, der mit seiner verwitweten Mutter in großer Armut lebt, tauscht das letzte Wertvolle, das ihnen geblieben ist, eine Kuh, gegen 5 Zauberbohnen, die bis in den Himmel hinaufwachsen sollen. Die Mutter dankt es ihm nicht und wirft die Bohnen aus dem Fenster. Schon am nächsten Tag steht die riesige Bohnenranke, auf der Hans direkt in den Himmel klettert. Dort kommt er zu dem Haus eines reichen und kannibalistischen Riesen. Dessen Frau bewirtet Hans und versteckt ihn vor ihrem bösen Mann. Als der Riese schläft, stiehlt der Junge einen Beutel Gold und rennt damit nach Hause. Bei seinem nächsten Besuch ergattert er eine Henne, die goldene Eier legt, und weil ihm auch das nicht reicht, riskiert er einen dritten Einbruch und flieht mit einer goldenen Harfe, die plötzlich auch noch sprechen kann und ihn verrät. Der Riese folgt ihm bis auf die Bohnenranke, die Hans jedoch kaum unten angekommen mit einer Axt fällt. Der Kannibale überlebt den Sturz nicht. Hans und seine Mutter sind reich und Hans heiratet natürlich eine schöne Prinzessin.
Und das ist schon das zweite Hans-Märchen, das wir uns genauer anschauen. Wir hatten ja schon Hans im Glück und jetzt haben wir Hans und die Bohnenranke.
Und aus dem Hans hier hätte auch ganz leicht mal ein Hans im Glück werden können am Anfang.
Ich habe auch tatsächlich gedacht, so ein bisschen sind sich die beiden Hanse ja auch ein bisschen ähnlich.
Also er wurde halt nicht betrogen mit den Zauberbohnen, aber wenn, dann wäre schnell mal alles los gewesen.
Ja.
Nur die Freude wäre bei ihm nicht so groß gewesen, habe ich das Gefühl. Er ist einfach ein anderer Charakter, ne?
Stimmt, er ist nicht so genügsam, absolut. Aber er ist auch ein kleines bisschen einfältig, oder?
Ja, aber auch die Mutter, also sie ist auch nicht so gestrickt wie Hans im Glück, will ich sagen.
Ja, das stimmt.
Kann man ihr aber ja auch nicht verdenken eigentlich, weil sie hat halt ein Kind zu ernähren und sich selbst.
Also ich habe wahnsinnig große Antipathie gegen diese Mutter. Hast du das nicht so gehabt?
Ja, voll.
Also ganz furchtbar.
Ja, wie sie mit ihrem Kind spricht, ne?
Ja.
Auch schon bevor er diesen unseligen Tausch in ihren Augen macht, sagt er ja auch mal, dass er loszieht und nochmal Arbeit suchen möchte. Und ja. Dann sagt sie zu ihm, das hast du ja schon einmal versucht, aber niemand hat dich nehmen wollen.
Ja, also.
Und dann dachte ich, möchte man so eine Mutter haben?
Nee, wirklich nicht. Also das wünscht man keinem. Das,
Also sie hält wohl nicht viel von ihrem Sohn.
Nee, absolut nicht. Also in der ersten Hälfte des Märchens, muss ich sagen, hat mir Hans deswegen auch sehr, sehr leid getan. Also insbesondere eigentlich wegen dieser Mutter, aber auch auf dem Markt wird er ja auch eigentlich ähnlich wie unser Hans im Glück so ein bisschen scheinbar zumindest übers Ohr gehauen.
Ja.
Und sagen wir es mal so, selbst der Tausch gegen 15 Bohnen, gegen eine Kuh, wie es ja die Mutter, glaube ich, im Sinn hatte, wäre jetzt auch immer noch nicht der weltbeste Tausch gewesen.
Ja, auf der anderen Seite glaube ich halt, dass so, das ist halt eine andere Armut, wie jetzt heute, auch wenn es auch bitter ist, Hartz IV zu bekommen, aber es ist halt nochmal was anderes einfach. Vielleicht muss man da auch ein bisschen milde mit ihr sein, zumindest als sie da sauer ist mit den Bohnen.
Aber trotzdem, ja, geht sie nicht gut mit ihrem Sohn um, das muss man wirklich ganz klar sagen.
Aber er ist ja am Ende auch, er verzeiht ihr scheinbar, weil sie ja dann
ja
genauso von, er könnte ja auch sagen, das war jetzt mein Ding, so, du kriegst so ein bisschen was davon ab, aber dann möchte ich dich nie wieder sehen oder so ist er.
Aber
ja,
da hat mir auch ein bisschen, ganz ehrlich, die Entschuldigung da von der Mutter mal gefehlt, wie er dann zurückkommt mit dem Gold oder sowas und das wird einfach so drüber weggegangen. Also irgendwie habe mir das so gewünscht, dass dann da irgendwie ein Versöhnungsmoment kommt oder sowas, oder sie sich dann auch mal dann dafür entschuldigt, dass sie ihn da so angegangen ist und dass er ja doch nicht alles verkehrt macht, sondern auch mal was gut gemacht hat oder sowas. Das passiert ja dann einfach auch nicht in der Geschichte.
Ich glaube, dass Eltern sich generell bei ihren Kindern entschuldigen können, dass diese Einsicht kam erst sehr viel später in der Menschheitsgeschichte.
Das kann gut sein, ja. Dann würden wir jetzt in meinem Dafürhalten zur klaren Sympathieträgerin der Geschichte kommen. Jedenfalls für mich war das so. Diese Riesenfrau.
Die dumme Frau vom Riesen, okay.
Die dumme Frau. Wie bitte? Die ist einfach Ja.
Naja, komm.
Ich weiß, worauf du anspielst. Ich weiß, worauf du anspielst, aber sie ist halt auch einfach wirklich deutlich gutmütiger als alle anderen
Absolut,
Charaktere.
absolut. Gutmütig ist sie auf jeden Fall, aber das ist ja nicht unbedingt der Ausschluss mit
Nein,
dumm.
nein, das stimmt. Ja.
Also beim ersten Mal klaut er ja was und da hat es sie ihn ja schon bewirtet und beim zweiten Mal spricht sie ihn dann schon auch darauf an, ob er nicht quasi was mitgehen hat lassen und vielleicht drückt sie einfach trotzdem Auge zu, weil sie es eigentlich weiß und manchmal ist man ja dann so unbeholfen, dass man gar nicht weiß, wie man das jetzt überhaupt thematisiert mit dem Jungen da. Aber eigentlich lässt es sich schon ganz schön übers Ohr hauen von ihm.
Ja.
Aber was ich auch denke, ist es dann auch so ein Haustyrannending, dass quasi sie eigentlich unter der Knechtschaft von dem Riesen steht.
Habe ich gar nicht so den Eindruck in der Art, wie sie mit ihm redet. Also manchmal geht sie den Riesen auch ganz schön hart an und nennt sie in anderen Worten einen großen Dummbatz, dass er nicht unterscheiden kann zwischen lebenden und toten Jungen und
Aber vielleicht
sowas.
ist das einfach ihre Art, dann mit dieser Unterdrückung fertig zu werden. Dass sie sich beide zwar nichts gönnen, aber sie im Endeffekt auch die Schwächere ist. Weil ich glaube, oft ist es ja auch so in so toxischen Beziehungen, dass die Frauen jetzt auch nicht, also wenn jetzt die Frau unterdrückt wird in dem Fall, dass die Frau dann auch nicht gerade jetzt super lieb zu dem Mann ist,
Ja.
sondern schon auch ihre Möglichkeit sucht, ihren Frust mal abzulassen.
Okay, also ich glaube, wir wissen einfach zu wenig über diese Beziehung, aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die nicht ganz gesund zu sein scheint, oder?
Ja, und dass die Frau auf jeden Fall auf der Habenseite mehr hat als auf der bei in Sachen Sympathieträger.
Ja, das auf jeden Fall.
Und was ich da noch sagen wollte, was ich mir in der Verfilmung sehr lustig vorstellen würde, bei einem Dialog von den beiden, er sagt ja relativ häufig, ich rieche Menschenfleisch. Und einmal, als sie dann nicht weiß, dass der Hans gerade da ist beim dritten Besuch, sagt sie dann zu ihm, du mit deinem ich rieche Menschenfleisch.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Und das ist so ein absurder Satz, den ich mir wirklich lustig vorstellen würde in der Verfilmung. Naja.
Also ich finde, wir schon müssen schon noch mal darüber sprechen, weil ich jetzt am Anfang gesagt habe, dass der Hans mir ein bisschen leid tut in der ersten Hälfte. Das wandelt sich dann in der zweiten Hälfte der Geschichte. Also man muss sagen, es ist ja eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte, völlig ohne Moral, weil der Hans eigentlich den Bauch nicht voll genug bekommt, selbst als er schon diese dauerhaft goldlegende Huhn hat, dann nochmal raufklettert und die Harfe klaut.
Ja, und auch wie oft er dieses Huhn nötigt, scheinbar ein Ei zu legen, das hat mir auch
Ja,
voll
ja.
leid getan, weil so ein Goldei legt man bestimmt nicht mal eben so.
Und dann am Ende ist auch, wie wir es ja auch schon mal in einer anderen Geschichte hatten, ist auch das absolut gnadenlose Ende dann wieder für den Riesen gibt, der erst beklaut wird in seinem Eigenheim und dann auch noch dann in den Tod gestürzt wird.
Aber war das
Da
nicht
muss man.
in dem Fall im erweiterten Sinne Notwehr auch? Also
Also
sonst
kommt jetzt
hätte
darauf
er
an,
ja
für
den
wen?
Hans
Ich meine, letztlich
gekriegt.
ist es ja auch Notwehr für den Riesen, wenn da jemand in sein Heim eindringt und.
Ja, aber in dem Fall hat der Hans trotzdem sein Leben gerettet damit. Also beim Wolf damals war es ja so, bei den Wolf und sieben Geißlein, der Wolf war eh schon, der war betäubt oder hat geschlafen, die Geißlein waren befreit und dann hätte das einfach so bleiben können. Und alle wären glücklich gewesen.
Ja.
Außer der Wolf hätte halt wieder Hunger gehabt, wenn er aufwacht. Aber in dem Fall ist es so, der Riese hätte den Hans halt schon erwischt und seine Mutter wahrscheinlich auch.
Das stimmt, aber trotzdem habe ich mir schon beim Lesen gedacht, bevor ich da irgendwie so weit gekommen war, naja, der Riese kommt bestimmt nicht mit dem Leben davon. Also notwendig finde ich, also ich meine, hätte auch einfach fliehen können, wie die letzten drei Mal davor. Aber gut, für den Showdown ist es natürlich, war es auf jeden Fall eine spannende
Er
Szene.
hat ja versucht zu
Ja,
fliehen.
genau,
Aber
aber.
der Riese war ja schon auf der Bohnenranke. Also er wäre dann schon in unsere Welt rübergeschwappt.
Ja.
Und das zu verhindern, war eigentlich gut vom Hans. Ich muss auch sagen, das ist auch ein Aspekt, den ich sehr an dem Märchen mag, dass es sehr spannend ist.
Ja, absolut.
Und da war ich natürlich schon voll auf der Seite. Also wenn jemand wegrennt, bin ich eigentlich immer dabei. Und in dem Fall auch war voll beim Hans. Und wenn dann
Ja.
schon so ein Riese da über mir, dann kann ich das voll verstehen. Und da hat er eigentlich auch sehr schnell und besonnen gehandelt. Da wollte ich nämlich auch noch drauf eingehen.
Okay.
dass er ja, der Hans, klettert die Ranke runter und ruft schon kurz vor Ende, dass er eine Axt braucht zu seiner Mutter. Und die holt dann zwar die Axt, aber hier steht, als sie zu der Bohnenranke kam, blieb sie stocksteif stehen vor Schreck, denn sie sah gerade den Riesen mit seinen Beinen durch die Wolkendecke kommen. So. Und der Hans war dann unten, nimmt die Axt und spaltet die Bohnenranke und so. Und das ist ja so ein Ding, was es auch so charakterlich viele unterscheidet oder von der Art Mensch, dass manche halt in so einer Situation dann gar nichts machen können und quasi einfrieren und andere aber dann besonnen bleiben und sofort wissen, was zu tun ist und dann die Rettung quasi herbeiführen. Generell fand ich das halt interessant, dass es da so in diesem Gegensatz dargestellt wird.
Ja.
Die Mutter wusste ja nicht, dass der Riese jetzt gleich kommt. Der Hans wusste das ja immerhin schon. Aber trotzdem scheint sie ja jetzt nicht so der Mensch zu sein, der da dann sofort zur Tat schreitet.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein Spannungsmoment, ne? Wenn man dann erstmal denkt, jetzt schlag doch die Ranke durch! So, verstehst du?
Ja, absolut. Wo man den Fernseher anschreit.
Genau, hattest du jetzt noch was?
Nee, dazu nicht. Ich glaube, jetzt können wir zu den Short Facts kommen.
Okay,
Short Facts.
wir versuchen heute mal eine neue Rubrik einzuführen. Da haben wir ein paar Short Facts zu diesem Märchen rausgesucht. Willst du mal den ersten nennen?
Ich kann den ersten nennen. Und zwar, dass es natürlich zahlreiche filmische Verarbeitungen des Märchens gibt. Unter anderem natürlich von Disney, aber auch in dem Spielfilm Brothers Grimm von Terry Gilliam wird am Anfang darauf Bezug genommen, wo eine Kuh gegen Zauberbohnen eingetauscht wird. Dabei ist es gar kein Märchen der Gebrüder Grimm, müsste man vielleicht da sogar noch dazu sagen.
Ja, dann mache ich mal den nächsten Fakt. Und zwar fand ich ganz witzig oder interessant, dass eine neue Studie die These aufstellt, dass Hans und die Bohnenranke zu den ältesten überlieferten Märchen der Menschheit überhaupt gehört und circa 5000 Jahre alt ist.
Im englischen Original heißt Hans natürlich Jack und in manchen Adaptionen, in Kinderbüchern oder auch Verfilmungen heißt der Riese dann Blunderbore oder Thunderdell.
Ja, und was wir jetzt am Anfang noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es ein englisches Märchen ist. Also mal nicht von den Gebrüdern Grimm. Aber es hat natürlich auch einen Index. Es fällt unter übernatürliche Gegenspieler und da spezifisch einem Dämon den Schatz rauben.
Okay, und auch da hätte ich jetzt einen alternativen Kategorievorschlag. Wir haben ja das die letzten Male schon was eingeführt. Eine erste Kategorie mit den Room Invasion Stories. Und das wäre jetzt, mein Vorschlag wäre, das ist auch eine Geschichte aus der Anderswelt, weil das fällt ja in diese Kategorie wie Frau Holle zum Beispiel.
Aber
Mit
da
diesem.
dann auch eine Room Invasion.
Stimmt auf eine Art schon, aber ich finde, da ist doch der Aspekt mehr im Vordergrund, dass es von der realen Welt in so eine übernatürliche
Das stimmt
Welt geht,
absolut,
oder?
ja. Ja, und hast du dir denn als Kind, um mal eine Frage vorzugreifen, was vorgestellt, was im Himmel ist oder so? Oder fandest du, hast du das Märchen als Kind mal vorgelesen bekommen oder kennst du das aus deiner Kindheit auch?
Ich kenn's, oder ich, ja.
Und fandest du das interessant, diese Übergang zum Himmel-Thematik?
Ja, wobei ich glaube, dass ich mir auch nie so richtig in dem Sinn als Himmel vorgestellt habe, sondern wirklich halt eigentlich als, das ist halt eine andere Welt, weil
Also in
das
dem Märchen
funkt.
meinst du?
Ja.
Und so außerhalb von dem Märchen war das für dich ein Thema, so was ist im Himmel? Und also, weil ich bin
Ja.
ja sehr katholisch aufgewachsen und ich habe da immer so meine Fragen gehabt, so von dem, was halt wir erzählt bekommen haben im Religionsunterricht oder halt so von zu Hause, Bibel und Kirche natürlich, wenn wir in der Kirche waren sonntags. Und ich weiß noch, dass ich mich echt oft gefragt habe, ob man, wenn man eine Leiter baut, eine riesige Leiter, ob man irgendwann über die Wolken steigen kann mit einer Leiter. Und ja, das waren so Gedanken, die ich ganz oft hatte. Und das hat das Märchen natürlich direkt getriggert bei mir auch.
Okay, ah, interessant. Nee, also ich habe das nicht in Verbindung gebracht, auch nicht mit so einem religiösen Überbau oder sowas, sondern für mich war halt einfach so, diese Bohnenwelt ist halt einfach eine andere Welt und der Zugang, weil das ist ja nicht wirklich, also man kann sich das ja nicht wirklich vorstellen, dass man an einer Bohnenranke da hochklettert und dass es das wirklich im Himmel ist und das, weil wo sollen die da laufen? Da muss es ja einen Untergrund geben oder sowas, das kommt er einem dann doch einfach so vor, als wäre es halt einfach eine andere Welt,
da
oder?
warst du einfach viel zu realistisch unterwegs. Also natürlich spätestens bei den Menschen fressen Riesen war es bei mir dann auch vorbei mit Realität und so. Aber so diese Vorstellung, das was, weil ich eben immer diese Leiter im Kopf hatte, die ich dann mal bauen will, war diese Bohnenranke, die so weit steigt, für mich schon faszinierend auf jeden Fall.
Okay.
Also natürlich wusste ich, dass es mir nicht so passieren wird, aber es gibt ja manchmal so Sachen als Kind, die dich dann so besonders faszinieren, weil du da eh schon irgendwie...
Also bei mir war und ist das vielleicht mehr in der anderen Richtung, dass ich immer diese Vorstellung zum Mittelpunkt der Erde oder sowas, dass ich das sehr faszinierend finde, also möglichst tief runterzukommen.
Ja, das kenne ich auch, dass man so gegraben hat und gesagt hat, dann landen wir in Neuseeland, wenn wir jetzt ganz viel weiter graben und so, ja, genau. Dann frag mich mal was.
Also angenommen, du bist in so großer Not, wie unser Hans in der Geschichte ist, und du musst irgendwie an Geld kommen, und da ist dann nun mal dieser Riese, der Gold hat. Wie kommst du an das Geld, ohne es zu klauen?
Betteln. Keine Ahnung, also...
Fakten auf den Tisch und hoffen, dass es dir gibt.
Ich weiß nicht, nee. Ich würde auf jeden Fall schon über die Frau gehen, natürlich. Wenn ich die Geschichte jetzt kenne und die Frau so kenne, wie sie da dargestellt ist, würde ich sagen, das ist die realistischere Art und Weise, da heranzukommen. Und was aber auch schwierig ist, ich hätte natürlich dann noch ein schlechteres Gewissen, dass sie dann halt wieder Ärger kriegt von ihrem Tyrannen daheim. Aber ja, man könnte ja versuchen, einen Handel zu betreiben mit der Frau, weißt du?
Ja, Handel ist doch eine gute Idee.
Sowas würde ich vielleicht versuchen. Ja, nur das Problem ist, er hat ja nicht viel, mit dem er handeln kann. Aber man könnte ihr auch einfach, weißt du, ich bin mal,
pass die Mutter
auf,
verkaufen.
Ich bin mal durch einen sehr hippen Teil von Berlin gelaufen. Und da hat mich jemand angesprochen, der mich gefragt hat, ob er mir gegen Geld ein Gedicht vortragen darf oder sowas.
Sehr gut.
Und ich habe in dem Fall Nein gesagt. Ein herzloses Stück. Aber so eine Frau, die halt immer nur ihren Riesen daheim bekocht, die ja damals auch keinen Fernseher hat oder irgendwas, um sich mal zu erbauen, könnte ich mir vorstellen, die ist bestimmt gewillt, mal irgendwie eine schöne Geschichte, einen Schwank zu hören oder ich stimme ein Liedchen an oder so.
Okay.
Also bei mir wäre es wahrscheinlich singen, würde wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken, aber... Andere Dinge, ich könnte schon ein paar Gedichte, kann ich, oder irgendwie, ich bringe einen Tanz bei oder so, keine Ahnung.
Das wäre bestimmt auch ganz lustig mit der Riesin.
Genau.
Da kannst du mit der Riesin mal Macarena tanzen zum
Beispiel. Naja, da hat sie zumindest mal was für sich.
Das ist wie beim Jodel-Diplom so ein bisschen. Dann hat sie was Eigenes.
Genau. So, und meine Frage an dich ist total simpel und rein wissenschaftlich zu beantworten quasi. Und zwar ist es ja ganz schön anstrengend, glaube ich, so eine Bohnenranke bis in den Himmel hochzuklettern. Da braucht man ganz schön Kondition.
Ja.
Und ich wollte von dir wissen, was war der höchste Punkt auf der Erde, den du mit eigener Körperkraft bislang erreicht hast?
Oha.
Also nicht Flugzeug, meine ich damit.
Ja. Ja, ja, klar. Also man muss dazu sagen, dass ich tatsächlich auch ein bisschen Höhenangst habe. Mhm. Aber, und jetzt müsste ich mal kurz überlegen, was das größte, höchste gewesen sein könnte. Also ich war bei Machu Picchu in Peru. Und das ist schon relativ hoch.
Ich habe auch direkt an Peru gedacht. Dann.
Ja, das ist relativ hoch.
Also warst du ganz oben?
Wobei man da ja auch, was heißt...
mit eigener Körperkraft?
Ja, das ist nämlich so ein bisschen die Frage, weil man ist ja den ganzen Weg, also von wo aus sozusagen gesehen geht man dann. Weil natürlich fährt man ja einen Teil dann mit der Bahn oder mit dem Bus so und dann fängt man halt irgendwann an zu laufen. Und man läuft ja nicht ab Meeresspiegel da nach oben.
Ja, okay, aber wie lange seid ihr so gelaufen von zeitlich gesehen?
Da gibt es verschiedene Varianten und wir sind in eine der kürzeren gelaufen und da war es, glaube ich, nur 2 Tage oder so.
Okay, aber das ist ja schon weit. Also dann zählt das auf jeden Fall mal, sage ich mal. Es ging auch viel hoch, oder? 2 Tage lang.
Ja, das geht
Ja.
die ganze Zeit hoch. Also ich habe jetzt 2430 ist Machu Picchu hoch.
2430. Okay. Und dann kommen wir jetzt zum Sesam öffnet. Sesam öffnet. Wir könnten mal so ein kleines Einmaleins des Manipulierens mal erstellen für unsere geschätzten ZuhörerInnen. Und zwar gibt es ja eine Stelle im Märchen, an der die Frau des Riesen, die Sympathieträgerin, den Hans nicht wirklich freudig empfängt, weil sie denkt, er hat Geld geklaut. Und dann spricht sie ihn darauf an und er sagt dann, er könnte ihr was dazu erzählen, aber erstmal muss er was essen. Und dann lässt sie ihn halt wieder rein, weil sie so neugierig ist, gibt sie ihm dann was zu essen. Das heißt, sie wurde ja bei ihrer Neugier gepackt. Und das ist ja eigentlich eine große Kunst beim Manipulieren, dass man den anderen gut einschätzen kann und genau weiß, an welchem Punkt er schwach wird. Oder sie schwach wird.
Genau, und ich hab drei Tricks identifiziert.
Dann fängst du mal an und ich werde mal sehen, ob ich dazu ein Beispiel liefern kann.
Okay, Technik Nummer 1 ist beharrlich sein und Beweislast umkehren. Da habe ich sogar ein Beispiel. Und zwar, das ist eine Technik, die du angewandt hast, um mich zu überzeugen von unserer letzten Challenge, gegen die ich absolut war.
Ja.
Und es funktioniert eigentlich so, dass man eigentlich das gleiche Thema immer wieder auf den Tisch bringt und sagt, wenn du nicht möchtest, dann musst du mir erklären können, warum.
Ja, das, oh ja, da bin ich aber auch wirklich sehr gut darin. Also Leute zu überzeugen von irgendwas auf diese Art, dass ich sage, aber warum denn nicht? Um dann, aber es ist auch ein ehrliches Interesse daran, muss ich auch sagen, weil ich auch wirklich dann überlege, wie man das aus der Welt. Also ich suche nach einem Kompromiss. Und dafür muss ich ja wissen, was den anderen genau daran stört. Verstehst du?
Ja,
Und das habe ich
habe ich
ja auch
verstanden.
teilweise geschafft, weil ich habe ja dann verstanden, was dich da stört und habe das dann geschafft, so umzudrehen, also unsere Challenge so zu gestalten, dass es nicht mehr diesen Punkt tangiert.
Ja, okay.
Also ich
Dann
sag
würde
mal
ich.
so, unsere Challenge war eigentlich, was Schlechtes gegen was Besseres einzutauschen. Und
Ja.
das genau fandest du eben fies gegenüber den anderen Menschen oder halt auch peinlich und unangenehm. Und jetzt haben wir es so gestaltet, dass wir Hans im Glück werden wollen, indem wir was Gutes gegen was nicht so ganz Wertgleiches im Sinne von Minderwertige.
Genau, und das muss man sagen, hat ja auch geklappt. Okay, alles klar. Also das wäre meine Strategie Nummer 1. Okay, Strategie Nummer 2 ist einfach die Weak Spots ausloten und das funktioniert sehr gut über Eitelkeit.
Oh ja, da habe ich ein sehr gutes Beispiel.
Sehr gut, dann erzähl
Und
mal.
zwar bin ich ja die jüngste aller meiner Geschwister. Und dann war es eben oft so, dass ich zum Beispiel was spielen wollte, was für die Älteren schon zu langweilig war oder sowas. Also ich musste immer mitspielen, als sie in dem Alter waren quasi, zum Beispiel Gummitwist, sag ich mal, und hatte halt wenig Chancen, weil ich die Kleinste und auch die natürlich dadurch auch weniger Fähigkeiten hatte in jeglicher Hinsicht. Also bei manchen Sachen ist es ein Vorteil, aber bei den meisten halt nicht. Und als ich dann in dem Alter war, gerne Gummitwist zu spielen, hat halt keiner mehr mit mir Gummitwist gespielt. Und wenn ich dann meinen nächstälteren Bruder dazu bringen wollte, irgend sowas mit mir zu tun, dann konnte ich ihn immer an seiner Eitelkeit oder an seinem, wie heißt es denn, an seiner kompetitiven Art oder an seinem
Ja.
Wettbewerbsdings packen, an seinem Stolz auch und sagen, du
Ja.
hast doch nur Angst zu verlieren. Und dann hat es eigentlich so gut wie immer geklappt. Als ich das dann mal raus hatte, war das ein Fest.
Genau, und das funktioniert, glaube ich, unabhängig von Kindern bis in jeder beliebigen Altersstufe.
So wie bei der Neugier beim Hans hier eben.
Ja, ja, genau. Ja. Also besonders gern auch angewandt im Beruf zum Beispiel mit, du kannst doch sowas so gut.
Oh ja, aber das ist ja eher, das ist ja nochmal Honig ums Maul schmieren auch noch.
Ja, aber das ist auch mit Eitelkeiten spielen.
Das stimmt, ja.
Und dann habe ich noch eine dritte Strategie, das ist eigentlich die perfideste. Das ist mit Ängsten spielen und das ist das, was beim Enkeltrick oft gemacht wird.
Oh ja.
Also ja, da gibt es verschiedene Varianten, aber jetzt gibt es auch neuere, habe ich jetzt auch erst so in jüngerer Zeit mitbekommen, wo dann irgendwie ein Polizeianruf vorgetäuscht wird, dass die Kinder irgendwie im Gefängnis sind oder sowas und man deswegen Geld beweisen muss. Und das ist natürlich dann die schlimmstmögliche Art dann der Manipulation, weil da einfach der Verstand aussetzt und man das dann gar nicht mehr in der Lage ist, richtig zu hinterfragen.
Da habe ich zum Glück kein Beispiel, sowas würde ich nie tun. Generell ist es ja nicht gerade sympathisch, Leute zu manipulieren. Hm. In dem Fall, in dem Märchen, würdest du sagen, das war trotzdem legitim oder man kann es irgendwie nachvollziehen, dass der Hans das macht oder ist es schon an der Grenze?
Also seine Motivationen sind ja immer so ein bisschen fraglich, aber ich finde jetzt diese Stelle selbst nicht so schlimm, weil da geht es ja doch ein Stück weit dann auch immer auf der anderen Seite der Waagschale ist dann halt das Leben so nach dem Motto. Mhm. Wenn er jetzt da halt keine gute Story hat, dann landet er halt dann doch im Grill oder auf dem Grill. Ja. Deswegen finde ich es da schon absolut nachvollziehbar, dass er sich da halt irgendwie rauswindet.
Und sonst würde ich halt für mich sagen, im Privatleben möchte ich das eigentlich nicht machen, außer natürlich mit dir, wenn es um den Podcast geht. Aber auf der Arbeit, finde ich, ist es halt schon, gerade in so ein bisschen mehr toxischen KollegInnenkreisen, schon weit verbreitet einfach noch, oder?
Ja, absolut. Und ich finde, dass da auch die Grenzen sehr fließend sind. Also sowas wie, was ich jetzt vorhin gesagt habe zum Beispiel, dass man jemanden halt dann bewusst da...
Du kannst es doch so gut mäßig, ja.
Genau, bewusst an der Eitelkeit packt. Das ist eigentlich schon wieder sehr grenzwertig, weil man damit eben sich dann eigentlich selber nur den Ärger sparen will. Aber natürlich gibt es ja auch andere Situationen, die mehr irgendwo dazwischen sind, wo man halt jemanden vielleicht etwas positiv verkauft. Mhm. Und einfach die positiven Aspekte hervorhebt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, davon kann sich keiner so ganz frei machen, dass man das manchmal tut und nicht immer alle Fakten jederzeit auf den Tisch legt, dass es ja immer verschiedene Blickwinkel auf die reine Situation gibt und dass man dann vielleicht
schon weiß, welcher jetzt am geschicktesten einzunehmen ist.
Genau.
Ja, voll. Aber ich finde es dann, also was ich oft gemacht habe, was ja nicht wirklich meine Pläne ist, aber dass man das so relativ offen, also dass man es so macht, dass der andere es eigentlich mitkriegt und das dann, also zum Beispiel mit Kuchen bestechen.
Ja, ja.
Das finde ich so eine sympathische Art, wo man sagen kann, das ist ja auch für jeden ersichtlich und das kann man mal machen und es ist
aber da absolut profitieren legitim. Ja, beide auch davon.
Ja, dann haben wir jetzt die Manipulationskiste, machen wir jetzt wieder zu, oder?
Genau. Und wir kommen zum Fazit, richtig?
Genau.
Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
Also ich muss sagen, um gleich mal den Anfang zu machen, ich habe dir das noch gar nicht erzählt, aber es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsmärchen.
Aha, okay.
Ja, ich habe...
Warum? Erzähl mal.
Ich glaube eben, was ich schon so angefangen habe mit dieser Bohnenranke, dass ich das schon immer so faszinierend fand. Und es ist halt spannend, es ist nicht so kompliziert oder so. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das jeden Abend durchlese. Aber als ich es wieder gesehen habe und dachte, ah, das können wir besprechen, war ich sofort so, ja, das habe ich ja immer so gerne gehabt. Mhm. So. Und ich wollte noch erzählen, dass ich auch überlegt habe, es mal vorzulesen schon.
Ja.
Aber noch ein bisschen hadere mit diesem Menschenfressen.
Mhm.
Also irgendwie finde ich das halt schon auch krass. Der Riese wird schon extrem böse dargestellt. Auch, dass er halt wirklich in der Wohnung rumsucht, wo jetzt dieser Hans stecken könnte, weil er was riecht. Und es wird ja jedes Mal auch betont, was er gestern nicht für ein Kind gefressen hat. Und so. Ja. Das finde ich halt schon.
Wo kommen
schon
die hart. Eigentlich her?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Also das finde ich schon hart. Und trotzdem würde ich es vielleicht, also was ich da nur als kleine, wie kann man sagen, als kleinen Impuls geben möchte an alle, die das vielleicht mal vorlesen wollen. was ja auch nahe liegt, aber ich versuche halt immer so wörtliche Rede auch wirklich als mit einer bestimmten Stimme oder so zu sprechen, weil es natürlich beim Vorlesen sehr viel besser rüberkommt für Kinder, ne? Und da macht es natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich zum Beispiel sage, ich rieche Menschenfleisch, oder ob ich sage, ich rieche Menschenfleisch.
Ja, richtig.
Also da kann man schon mal viel machen, um gleich mal so eine Stimmung mitzugeben für das Kind, würde ich
Ja.
sagen, dass es nicht in Angst und Schrecken verfällt.
Aber natürlich ist die Variante, also die erste Variante natürlich noch spannend.
Ja, das ist dann halt für die Älteren, die da schon
Ja,
mehr,
ja.
ne?
Ja, ich kann deiner Einschätzung da ehrlicherweise ein bisschen folgen. Ich finde es auch echt eigentlich ein spannendes Märchen. Ich finde es auch diesen Punkt, den wir auch schon mehrfach hatten, von wegen Motivationen und psychologischem Hintergrund und sowas, finde ich, ist da auch sehr zugänglich. Also ich kann mich da gut einfühlen so in die Rollen und finde die halt auch irgendwie interessant. Schwierig ist es halt ein bisschen tatsächlich so mit dem Hans-Charakter und dann doch der etwas zweifelhaften Moral, dass er dann halt immer mehr stiehlt und eigentlich er bräuchte das ja auch gar nicht. Also erstens hat er am Anfang einen riesen Batzen Gold geklaut und dass er das so schnell verprasst hat, weiß ich auch nicht. Das ist auch komisch.
Ja, das
Und
habe ich mir auch gedacht, ja.
dann eben, dass er ihm noch nicht einmal das goldlegende Huhn reicht und dann nochmal eben geht, da gibt es so eine bestimmte Brechung in der
Auf
Geschichte.
der anderen Seite ist es auch was, was man menschlich ja total nachvollziehen kann. Du weißt, du hast ja diese
Ja,
Bohnenranke, du hast gesehen, wie viel der Riese da alles da angesammelt hat, gehortet, wahrscheinlich ja auch nicht ganz legal, sag ich mal. Also so viel Reichtum ist ja schon fraglich, ob das so ein Riese dann ganz, wie sagt man, rechtschaffen erworben hat. Und dass man dann so, dass es dann in den Fingern juckt, dann nochmal hochzugehen, das kann ich halt auch voll nachvollziehen. Vielleicht
Ja,
sogar
also.
egal, ob du genug hast oder nicht. Vielleicht ist es gar nicht Habgier, sondern wirklich diese Abenteuerlust.
Ja, so wirkt es tatsächlich beim dritten Mal zumindest, als er dann hochgeht, nach dem Motto, so, er will es sich jetzt nochmal gönnen.
Ja.
Irgendwie den Thrill, so ein
Ja.
bisschen. Ja. Ja, jetzt würde uns natürlich sehr interessieren, wie ihr das Märchen empfunden habt, ob ihr das spannend findet, ob ihr euch da einfühlen könnt in die Geschichte.
Ob ihr eine Lieblingsversion davon habt oder einen Film oder irgendwas. Und natürlich auch, ob ihr auch schon mal eine Manipulation erfolgreich angewandt habt. Oder ob ihr mit uns einen kleinen Einmaleins was anfangen
Das würde uns sogar fast am allermeisten interessieren.
könnt.
Und, und da interessieren uns natürlich sehr eure Kommentare. Wir sind überall erreichbar. Vor allem, mit überall meine ich Twitter und Instagram. Twitter und Instagram.
Oder per E-Mail, wenn es privater bleiben soll.
So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, und wenn ihr nicht gestorben seid, dann hört ihr auch in 2 Wochen wieder den Märchen-Schrottcast.